NDR Info. Themen des Tages.
Wir befinden uns in einer Ära fundamentalen Wandels und stehen vor Herausforderungen wie nie zuvor. Herausforderungen, die globale Lösungen erfordern. Das sagte heute Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär, in seiner Rede zum Auftakt der UN-Generaldebatte. Und der Libanon dürfe kein zweites Gaza werden. Auch diese mahnenden Worte hat Guterres an die Welt gerichtet. Bei der UN-Generaldebatte, zu der wir auch gleich live nach New York schalten. Die Eskalation zwischen Israel und der Hisbollah ist dort eines der großen Themen. Und wir gehen auch hier gleich mit dem Historiker Moshe Zimmermann der Frage nach, ob das nun dort auf eine nicht endende Auseinandersetzung hinausläuft. Dagegen hat der ukrainische Präsident Selenskyj gerade Hoffnung auf ein Ende des Krieges in seinem Land. Auch darüber reden wir hier in den Themen des Tages, heute mit Janine Albrecht. Schönen guten Tag. Zunächst aber zu dem Konflikt, dem Krieg, der gerade wohl erst begonnen hat. Die massiven Angriffe Israels im Libanon auf die Hisbollah. Anna Osius fasst die aktuellen Ereignisse dort zusammen.
Libanesische Flaggen wehen an einem Straßenrand in der Hauptstadt Beirut. Am Kiosk gibt es nur ein Thema, bei den Zeitungsschlagzeilen wie bei den Menschen: Israels Großoffensive auf den Libanon. Wir hoffen auf einen Sieg, so Anwohner Hassan der Nachrichtenagentur Reuters. Denn solange wir einen Nachbarn wie Israel haben, können wir ja nicht ruhig schlafen. Israel unterscheidet nicht zwischen Kindern, Frauen oder Kämpfern. Hunderte Tote, darunter viele Zivilisten. Die Kritik am Vorgehen Israels ist groß. Ebenso wie die Befürchtung, dass der Krieg auch nach Beirut kommen könnte. Viele libanesische Familien aus dem Süden sind auf der Flucht Richtung Hauptstadt. Dort wurden Schulen als Notunterkünfte geöffnet. Auch nach Syrien sollen hunderte Menschen geflohen sein. Insgesamt sind tausende Menschen auf der Flucht. Wir erwarten, dass die Zahlen weiter steigen werden, so Matthews Haltmarsh vom UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Es gab ja schon eine signifikante Vertreibung aus Südlibanon vor der jüngsten Eskalation. Die Situation ist äußerst alarmierend. Es ist sehr chaotisch. Wir tun, was wir können, um die Regierung zu unterstützen. Israel und die Hisbollah leisten sich weiterhin heftige Gefechte. Man werde der Hisbollah keine Pause gönnen, erklärte der israelische Generalstabschef. Keine Aussicht auf eine Waffenruhe. Die Hisbollah antwortet massiv. Im Norden Israels war Raketenalarm zu hören. Die Hisbollah feuerte allein am Vormittag 75 Raketen in 5 Salven ab, erklärten israelische Streitkräfte. Im Gegenzug griff Israel auch die südlichen Vororte von Beirut erneut an, um hochrangige Hisbollah-Leute zu treffen. Angesichts der vielen Verletzten durch die israelischen Luftangriffe ist das Gesundheitssystem im Libanon offenbar überlastet. Der Vorsitzende der Ärztekammer, Youssef Barkash, übte scharfe Kritik am Zustand der Krankenhäuser im Libanon. Das Gesundheitssystem ist durch die jahrelange Wirtschaftskrise geschwächt. Die Mehrheit der Krankenhäuser steckt in einer Finanzkrise und wir hangeln uns in dieser Krise von Tag zu Tag. Es gibt ein großes Finanzierungsproblem. Wenn wir es nicht gelöst bekommen, werden Krankenhäuser schließen müssen. In dieser Situation stellen weitere Schwerverletzte durch neue Angriffe für den Libanon eine große Belastung dar. Dass Israel die libanesische Zivilbevölkerung vor den Angriffen gewarnt habe, mache die Sache nicht besser, kritisierte auch das Büro für Menschenrechte der Vereinten Nationen. Eine Warnung zu verschicken, rechtfertige nicht, Zivilisten zu beschießen.
Zu Beginn des Gazakrieges, da wurde immer wieder vor einer weiteren Front im Norden Israels gewarnt, es als massive Gefahr gesehen, wenn von dort aus die Hisbollah in diesen Krieg eingreift, die ja um ein Vielfaches stärker ist als die Hamas. Aber davor hat Israel jetzt wohl keine Angst mehr. Warum ist das so? Und warum geht Israel jetzt so strikt auf Konfrontationskurs? Das habe ich den Historiker Moshe Zimmermann von der Hebräischen Universität in Jerusalem gefragt.
Die israelische Politik kennt nur eine Alternative. Das ist die Alternative des Draufschlagens. Das heißt, ein Versuch, über Verhandlungen eine Regelung zu finden und dabei auch die Geiseln frei zu bekommen, ist überhaupt keine Priorität. Deswegen geht es immer Schlag auf Schlag. Je härter auch die Hisbollah oder Hamas reagieren, umso härter wird die Reaktion Israels sein. Und irgendwo geht die Angst verloren, weil die Angst vor dem Status quo größer ist. die Leute, die im Norden von Israel gelebt haben und ihre Häuser verlassen mussten, die üben Druck auf die Regierung. Und da muss die Regierung irgendwie antworten. Im Endeffekt ist das Militär dafür da, nicht nur Hamas zu bekämpfen, sondern auch Hezbollah. Und mit dieser Denkweise reagiert man jetzt auf diese Art und vernachlässigt noch mehr die Alternative, nämlich einen Ausweg zu finden über Verhandlungen, über Verständigung, über Vermittlung.
Das wäre meine nächste Frage, wo diese Denkweise, wie Sie es nennen, Israels dann auch hinführt. Hamas und Hisbollah bekämpfen, besiegen, vernichten auf der einen Seite das Ziel Israels. Aber so wie Sie das auch schildern, hört sich das ja nach einer nicht endenden Auseinandersetzung an.
Also die Antwort ist ja. Also man ist darauf vorbereitet, man ist darauf eingestellt, eine Eskalation zu akzeptieren, um einen endlosen Kampf zu kämpfen. Es gibt bislang noch keine Vorstellung von dem, was nach dem Krieg passiert. Also ein Plan für die Zeit nach dem Krieg, die müsste man eigentlich schon diskutieren. Das diskutiert man nicht. Man diskutiert nur den Krieg selbst, den Schlagabtausch und die Möglichkeit oder die Unmöglichkeit, die eine oder die andere Terrororganisation zu schlagen. Hamas hier und Hezbollah dort.
Wo sehen Sie denn da überhaupt eine Möglichkeit einer Verständigung zwischen Israel und den Palästinensern? Das wird ja immer schwieriger, desto weiter es mit diesen militärischen Aktionen weitergeht von beiden Seiten hier.
Selbstverständlich, in dem Moment, wo man sich in diesem Strudel befindet, ist es immer schwieriger, zu einer Verständigung, zu Verhandlungen zu kommen. Aber es ist nie zu spät, um irgendwie aus diesem Strudel auszusteigen. Nur muss man da gewollt sein, so etwas zu tun. Die israelische Regierung ist nicht geneigt, diesen Ausstieg aus dem Kampf jetzt zu empfehlen. Und Hamas und Hezbollah, die ja sowieso Anhänger der Iraner sind, sind ja auch nicht frei zu entscheiden. Und deswegen ist es für den USA, für die UNO so schwierig, hier irgendetwas in Gang zu setzen, was den Krieg hoffentlich zu Ende bringt.
Der Historiker Moshe Zimmermann war das von der Hebräischen Universität in Jerusalem.
NDR Info. Die Meinung.
Israel will also auch die Hisbollah vernichten, aber haben das die Menschen im Libanon verdient? Hören Sie dazu die Meinung von unserer Korrespondentin Nina Amin.
Der Libanon ist unter schwerem Beschuss. Und zwar nicht nur die Hisbollah, sondern alle Libanesinnen und Libanesen. Und ganz ehrlich, die haben das nicht verdient. Ja, die Hisbollah feuert seit Monaten Richtung Nordisrael. Aus Solidarität mit der Hamas, die im Gazastreifen kämpft, wie sie sagen. Jetzt bombardiert Israels Armee aber massiv den Süden und Osten des Libanons, macht Dörfer, ganze Landstriche unbewohnbar. Tausende Menschen sind auf der Flucht. Im Süden Beiruts schaltet die Armee Hisbollah-Funktionäre angeblich gezielt aus. Und das ist genau das Problem. Es gibt kein präzises Ziel. Keine Bombe oder Rakete erwischt gezielt nur Hisbollah-Kämpfer, sondern eben auch immer Zivilisten. Nach Angaben der libanesischen Behörden sind bei den israelischen Bombardements mehr als 90 Frauen und 50 Kinder getötet worden. Israels Premierminister Netanyahu hat dem libanesischen Volk versichert, der Krieg richte sich nicht gegen sie, sondern gegen die Hisbollah. Und die habe sie als menschliche Schutzschilde benutzt. Das ist zynisch, denn wie sollen sie sich, selbst wenn sie wollten, dagegen wehren? Die Hisbollah im Libanon ist mehr als eine Miliz. Sie ist eine Wohlfahrtsorganisation, eine Partei, stellt Minister, betreibt Krankenhäuser in einem Land, wo das Gesundheitssystem am Limit ist. Da, wo der marode, komplett runtergewirtschaftete Staat mit korrupten Politikern versagt, fängt die Hisbollah vieles auf. Das soll nicht beschönigen, dass die pro-iranische Miliz Terror verbreitet, aber einordnen. Sie ist zentraler Teil des Libanons. Und das Land ist zwangsläufig von ihr abhängig. Die Hisbollah hat das Land in einen Krieg geschleift. Genau davor hatten viele Libanesinnen und Libanesen Angst. Jetzt werden sie zwischen dem gegenseitigen Beschuss von Israels Armee und der Hisbollah aufgerieben. Das letzte bisschen funktionierendes Versorgungssystem bricht ganz zusammen. Und niemand von außen, von der internationalen Gemeinschaft, scheint so richtig helfen zu wollen. Und das haben die Menschen im Libanon nicht verdient.
Soweit die Meinung von unserer Korrespondentin Nina Amin. Der Nahostkonflikt, der nimmt gerade auch in New York viel Raum ein bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen, die dort heute angefangen hat. Und dort in New York ist auch unsere Korrespondentin Charlotte Voss jetzt live mit uns verbunden. Wir haben am Anfang der Sendung schon UN-Generalsekretär Antonio Guterres gehört, der sich da auch mahnend an die Weltgemeinschaft gerichtet hat. Welche Schwerpunkte setzt er denn für diese Generaldebatte?
Also auf alle Fälle appelliert er daran, die Konflikte dieser Welt zu lösen. Das sind Gaza, das ist der Ukraine-Krieg, der Sudan-Krieg, das hat er ganz klar gesagt. Und er hat auch nochmal Bezug genommen auf den Zukunftsplan, der abgesegnet worden ist Anfang der Woche, der ja sozusagen wie eine Marschroute ist, jetzt auch für die Vereinten Nationen, sich zu reformieren, den globalen Süden auch stärker zu berücksichtigen und zu integrieren. Aber was er ganz klar auch gesagt hat, ist, die Weltgemeinschaft kann handeln, wenn sie sich denn im Geiste des Dialoges und des Kompromisses auch findet.
US-Präsident Joe Biden, der hat sich ja heute das letzte Mal an die UN-Mitglieder gewendet. Im Moment sieht man ihn auch noch, wie er dort vor der Vollversammlung steht. Was war das für eine Abschiedsrede?
Das war wirklich eine richtig gute Rede von Joe Biden. Es war eine Vermächtnisrede. Es ist das letzte Mal, dass er auf dieser Weltbühne in dieser Funktion aufgetreten ist. Das war das vierte Mal für ihn insgesamt. Und er hat einen historischen Bogen geschlagen, denn er ist ja schon seit Jahrzehnten in der Politik. Und er hat zum Beispiel dem Publikum mitgegeben, aus Feinden können Freunde werden. Es gibt Konflikte, die sind überwunden worden. Es war insgesamt eine mutmachende Rede. Er hat dazu aufgerufen, nicht zu verzagen. Er wollte Hoffnung machen. Er hat aber auch ganz klar appelliert, die Kriege zu beenden. Auch die drei, die ich eben genannt habe. Gaza, Ukraine, Sudan. Und er hat sich aber auch ganz klar dazu bekannt, dass er weiterhin an der Seite mit den Vereinigten Staaten, an der Seite von der Ukraine stehen wird. Putins Krieg oder Putin habe verloren, hat er gesagt. Die NATO stehe stärker da als vorher. Er hat den Staatenlenkern, die sich hier ja im Moment treffen, vor Augen gehalten, für wen sie hier sind, für ihre Völker. Er hat da Bezug genommen auf We the People, also womit die US-amerikanische Verfassung anfängt, und hat auch gesagt, auch das sei ein Grund, weshalb er sich jetzt zurückzieht, weil sein Land, sein Volk ist wichtiger als sein persönlicher Machterhalt.
Du hast den Krieg gegen die Ukraine schon angesprochen. Heute will ja auch der ukrainische Präsident im UN-Sicherheitsrat eine Rede halten. Im vergangenen Jahr gab es da einen Eklat. Glaubst du, Russland wird sich heute anhören, was Selenskyj zu sagen hat?
Das glaube ich eher nicht. Genauso werden sich der amerikanische und der russische Außenminister vermutlich auch aus dem Weg gehen. Aber wichtig ist ja, was dann Selenskyj sagen wird. Und es erwarten natürlich alle, dass er sich zu seinem Siegesplan in irgendeiner Form äußern wird, auch wenn er ja final damit bis Donnerstag in Washington warten möchte. Aber es sickert ja so ein bisschen schon immer durch. Es geht darum, wann die Ukraine in die NATO kommt. Die Reichweite der Waffen ist immer wieder das Thema. Und so grob ist ja die Überschrift Sieg gegen Russland und die langfristige Sicherung der Ukraine in ihren Grenzen. Also das sickert ja schon immer durch. Aber ja, und dann wird er morgen in der Generalversammlung auch nochmal sprechen. Also es sind sehr krisengeschüttelte Tage in New York, Gaza, Nahost und die Ukraine sind wirklich die bestimmenden Themen.
Und soweit Informationen von unserer Korrespondentin aus New York, Charlotte Voss. Ja, in den USA, die Korrespondentin hat es gerade schon angesprochen, da wirbt der ukrainische Präsident Selenskyj gerade für seinen Siegesplan. Und er hat sich zuversichtlich gezeigt, dass es auch bald zum Frieden kommen könnte. Viel ist über diesen Siegesplan allerdings noch nicht bekannt. Und ich habe darüber mit Nico Lange, dem Experten bei der Münchner Sicherheitskonferenz, gesprochen und ihn gefragt, was er denn schon über diesen Siegesplan weiß.
Das ist ein Plan, der das erfüllt, was Präsident Selenskyj sagt, nämlich, dass der Frieden näher ist, als manche das denken. Man muss nur die Schritte gehen, die für Frieden notwendig sind und sich nicht von Wunschdenken leiten lassen. Die Schritte enthalten die militärische Stärkung der Ukraine einerseits, gleichzeitig Friedensgespräche, aber auch Perspektiven für die Zeit, wenn denn Frieden hergestellt ist, wie kann er denn gesichert werden? Und dazu dient die Einladung der Ukraine in die NATO, weil man ja Sicherheitsgarantien brauchen wird, damit Russland den Frieden nicht wieder bricht. Also diese Elemente zusammenzubringen in einem Plan, darum geht es, glaube ich. Und auch den Partnern zu zeigen, wenn ihr nur einen nächsten Schritt geht, dann kommen wir alle gemeinsam schneller zum Frieden.
Das hört sich natürlich von ukrainischer Seite aus alles sehr logisch an, aber für wie realistisch halten Sie es, dass sich darauf auch Russland einlässt?
Ich halte das für realistischer als das, was wir bisher machen. Also was wir bisher machen, ist doch, wir helfen der Ukraine ein bisschen und hoffen, dass dann durch wundersame Weise wie von alleine irgendwie der Frieden eintritt. Und bisher hat niemand, mit dem man in Deutschland spricht, über diese Fragen, die immer wieder von Frieden reden, niemand auch nur eine Antwort darauf gegeben, wie man eigentlich Russland stoppen will. Und insofern würde ich diesem Plan aufmerksam zuhören. Ich habe keinen besseren oder keine besseren Ideen bisher gehört, wie man zum Frieden kommt. Wunschdenken hilft jedenfalls nicht weiter, das wissen wir jetzt nach 2,5 Jahren.
Aber wir haben natürlich auch die letzten 2,5 Jahre auch von Präsident Selenskyj vor allem eins gehört, nämlich die Forderung, weiter unterstützt zu werden, militärisch unterstützt zu werden, weitere Waffen zu bekommen, um eben sich gegen diese russischen Angriffe wehren zu können. Hat Sie das überrascht, dass da jetzt sozusagen dieser Siegesplan hervorgerufen wurde?
Mich hat das nicht überrascht, weil die Partner der Ukraine im Westen sich schwer tun, damit eine Strategie zu entwickeln, warum sie der Ukraine eigentlich helfen. Und bisher ist ja das Ziel dieser Hilfe gar nicht formuliert worden von den Partnern. Also man sagt, man macht irgendwas so lange wie notwendig. Aber warum denn eigentlich? Was will man eigentlich erreichen am Ende? Und dass diese strategische Lücke jetzt durch diesen ukrainischen Plan gefüllt wird, das halte ich für sinnvoll. Im Grunde hat Selenskyj gelernt, er kann nicht nur mit den Aktionen auf dem Schlachtfeld die westlichen politischen Entscheidungen beeinflussen, sondern er kann auch eine Strategie anbieten für den Präsidenten der USA und die beiden Präsidentschaftskandidaten. Darum geht es ja in erster Linie.
Unabhängig von der Forderung nach weiterer auch militärischer Unterstützung, Waffenunterstützung für die Ukraine, hat Präsident Selenskyj ja auch in den letzten Wochen doch auch öfter mal wieder vom Waffenstillstand, von Verhandlungen gesprochen. Sehen Sie da gerade auch eine Tendenz, mehr in diese Richtung diplomatische Lösungen anzusteuern?
Das ist ja die gleiche Richtung. Das ist so ein Missverständnis, das immer so getan wird. Hilfe mit Waffen und Munition und Diplomatie wären unterschiedliche Dinge. Aber die Wahrheit ist doch, wenn man der Ukraine so hilft, dass Russland militärisch unter Druck kommt, dann kann man auch mit der Diplomatie erfolgreich sein und in Friedensgesprächen etwas erreichen. Weil bis dahin sagt Russland, naja, ihr müsst uns das ganze Land geben. Im Grunde muss die ukrainische Regierung abtreten. Und wenn die dann kapituliert haben, dann können wir vielleicht reden. Aus dieser Situation kommt man doch nur raus, wenn man militärisch Druck machen kann.
Das Ziel dieses Plans natürlich, das ist am Ende Frieden. Dazu zeigte sich Präsident Selenskyj ja auch zuversichtlich. Sie haben schon gesagt, er denkt, dass der Frieden näher sei, als man es denke. So hat er es im US-Fernsehen gesagt. Können Sie diese Hoffnung teilen?
Ich glaube, dass er recht hat. Und dass wir selbst uns prüfen müssen, tun wir das, was zum Frieden führt, oder tun wir etwas, was im Grunde das Organisieren des langsamen Sterbens der Ukraine ist? Und da muss man vielleicht auch mal Gewissheiten oder vermeintliche Gewissheiten, die man hatte, überprüfen und Hypothesen, die man vor 2 Jahren aufgestellt hat, mal hinterfragen. Weil diese Hilfe der Ukraine immer so, dass sie gerade dem russischen Angriff standhalten kann, die reicht eben nicht. Sondern man braucht eine Strategie, um Russland militärisch unter Druck zu setzen. Dann kann man auch von echten Friedensgesprächen reden. Frieden gab es ja. Russland hat den Frieden gebrochen. Das muss man sich, glaube ich, immer klar machen, wenn man über diese Dinge redet. Also muss man sich die Frage stellen, wie kriegt man Russland zurück zum Frieden? Und wie kann man vorsorgen, dass Russland den Frieden nicht wieder bricht? Und dafür gibt der Plan von Selenskyj Antworten.
Nico Lange war das, der Ukraine-Experte bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Schauen wir auch noch auf das Bürgergeld hier in den Themen des Tages. Über dieses Bürgergeld wurde schon viel gestritten und jetzt ist die Frage aufgekommen, ob diese Leistung mehr kosten könnte als bislang angenommen. Laut Bild-Zeitung rechnet das Bundesarbeitsministerium intern mit höheren Kosten im Jahr 2025, als offiziell im Bundeshaushalt veranschlagt sind. Dem ARD-Hauptstadtstudio gegenüber hat das Arbeitsministerium diese Differenz von 9,6 Milliarden so nicht bestätigt. Unser Korrespondent Tim Aßmann ist dem nachgegangen.
Schön rechnen mit Vorsatz, unseriös. So interpretiert die Union die Kostenschätzungen des Bundesarbeitsministeriums beim Bürgergeld. 25 Milliarden Euro hat das Haus von Hubertus Heil für das nächste Jahr fürs Bürgergeld veranschlagt. Hinzu kommen noch einmal 11 Milliarden für die sogenannten Kosten der Unterkunft, also zum Beispiel für Miete oder Heizung. Zusammen wären das 36 Milliarden Euro. In einer internen Haushaltsaufstellung führt das Ministerium die aktuelle Zahl der sogenannten Bedarfsgemeinschaften beim Bürgergeld auf und die durchschnittliche Höhe der Regelsätze sowie der monatlichen Unterkunftskosten. Wenn diese Zahlen auch im nächsten Jahr unverändert sind, es also genauso viele Bedarfsgemeinschaften gibt wie jetzt, legen die Kosten um knapp 10 Milliarden höher als bisher veranschlagt. Das rechnen CDU und CSU vor. Aus ihrer Sicht hat das Arbeitsministerium im Haushaltsentwurf für das nächste Jahr bewusst zu niedrige Kosten für das Bürgergeld angesetzt. Nicht zum ersten Mal, sagt der CDU-Bundestagsabgeordnete und Haushaltsexperte Christian Haase.
In meinen Augen ist das Methode. Wir haben das in 23 in dem Haus erlebt, in 24 in dem Haus erlebt. Wir haben auch da schon darauf hingewiesen, dass entweder die Berechnungsgrundlage nicht stimmt oder sie Kosten zu niedrig ansetzen. Und wir sehen das Spiel im nächsten Jahr wieder.
Das Bundesarbeitsministerium wirft der Union Rechenfehler vor und weist darauf hin, dass ein Teil der Unterbringungskosten von den Kommunen getragen werde und nicht aus dem Bundeshaushalt komme. Minister Hubertus Heil äußerte sich nicht selbst. Sein Parteifreund und SPD-Fraktionschef im Bundestag, Rolf Mützenich, erklärte, CDU und CSU würden bewusst auf Basis falscher Grundlagen rechnen.
Da sind Ausgaben, die die Kommunen haben, nicht berücksichtigt. Da sind letztlich eben auch die angenommenen Möglichkeiten, die wir aus der Wachstumsinitiative haben, auch aus dem Bürokratieabbau, nicht mit dabei. Und das ist nicht seriös.
Das Bundesarbeitsministerium rechnet für 2025 mit einem Wirtschaftswachstum und einer sinkenden Zahl von Bürgergeldempfängern. Dann würden auch die Kosten für das Bürgergeld sinken. Doch das ist bisher nur eine Annahme. Die Union und auch der Bundesrechnungshof werfen Arbeitsminister Heil vor, in seinem Haushaltsentwurf auf eine zu optimistische Wachstumsentwicklung zu setzen. Im Zuge der Herbstprognose zur wirtschaftlichen Entwicklung werden die Zahlen aktualisiert werden müssen, prophezeite nun Bundesfinanzminister Christian Lindner.
Sollte sich dabei herausstellen, dass die bisher vorgesehenen Mittel im Haushaltsentwurf nicht ausreichend sind, so wird Herr Heil zusätzliche Vorschläge machen müssen, wie er mit dem Geld auskommt.
Mehr Geld gibt's nicht, so könnte man den Bundesfinanzminister hier verstehen. Bernd Rützel, SPD-Bundestagsabgeordneter und Sozialpolitiker, sieht die Debatte um die Bürgergeldkosten gelassen und hält einen möglichen Nachtragshaushalt offenbar für nicht unwahrscheinlich.
Wenn wir einen Haushalt aufstellen, dann schauen wir ins nächste Jahr hinein. Und da sind viele Unwägbarkeiten dabei. Und dann werden wir am Ende 25 sehen, ob das Geld reicht, ob Geld übrig ist oder ob noch etwas nachgeschossen werden muss.
Soweit die Diskussion rund ums Geld, um das Bürgergeld. Was ist Ihnen beim Essen wichtig? Dass es günstig ist, aus der Region kommt, gesund ist und was ist mit dem Tierwohl? Im aktuellen Ernährungsreport der Bundesregierung zeigt sich ein Trend, nämlich dass die Deutschen mehr darauf achten, was sie essen. Luca Deutschländer.
Ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. So geht, frei aus dem Englischen übersetzt, ein geläufiges Sprichwort. Fast 3/4 aller Deutschen sehen das offenbar ähnlich. So steht es im neuen Ernährungsreport, den Bundesernährungsminister Cem Özdemir von den Grünen heute vorgestellt hat. Demnach greifen 71% der Deutschen täglich zu Apfel, Banane, Salat und Co. Özdemir sagt,
dass Verbraucher ein großes Interesse haben an gesundem, an nachhaltigem Essen. So steht schon an zweiter Stelle im Ernährungsreport, dass es nämlich gesund sein soll. 91%, das ist doch ein sehr hoher Wert, der nochmal zeigt, welche hohe Priorität das hat.
Gesund soll es also sein und gern auch regional, vor allem bei Eiern, Obst und Backwaren. Rund 1000 Deutsche ab 14 hatte das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Mai für den Bericht befragt und das zum nun schon 9. Mal. Deutlich gesteigert hat sich seitdem die Bedeutung sogenannter Siegel. Sie sollen zeigen, woher welche Lebensmittel kommen und wie Tiere gehalten wurden. Özdemir verweist auf das verpflichtende staatliche Siegel, das 2025 kommt.
Ab dem kommenden Jahr, in der ersten Jahreshälfte, soll es dann eben auch das entsprechend gekennzeichnete Schweinefleisch geben, sodass die Haltungsform klar zugeordnet werden kann.
Und er kündigt an, dass die Kennzeichnung auch für weitere Tierarten kommen wird, will sich da aber noch nicht näher in die Karten schauen lassen. So oder so zeigen Studien, dass Verbraucher zwar Fleisch aus besserer Haltung kaufen wollen, es am Ende im Supermarkt aber trotzdem nicht immer im Einkaufswagen landet. Insgesamt sinkt die Zahl derer, die täglich Fleisch oder Wurst essen, konstant. Inzwischen sagt das weniger als 1/4 der Deutschen von sich. Immer mehr Menschen greifen dagegen zu vegetarischen oder veganen Alternativen, oft auch aus reiner Neugier.
Das heißt, es geht gar nicht darum, dass man sagt, ich will jetzt vegetarisch leben oder vegan leben, sondern man will es einfach mal ausprobieren.
Der Minister hat an diesem Vormittag aber noch eine weitere Botschaft mitgebracht. Immer und immer wieder sagt er, er wolle keinen Kulturkampf ums Essen. Veganer gegen Fleischesser, es gäbe wirklich wichtigere Dinge auf der Welt.
Wer seine Schweinshaxen möchte, isst seine Schweinshaxen. Wer lieber Tofu-Burger isst, ist halt Tofu-Burger. Wo ist denn das Problem?
Fragt Özdemir und stellt zur Sicherheit klar.
Am Ende muss aber jeder für sich selber entscheiden. Also es ist nicht so, dass ich mit dem Löffel am Esstisch sitze und eben dabei helfe.
Und das sagt der Bundesernährungsminister Özdemir von den Grünen. Und das waren die Themen des Tages, die Sie natürlich auch wieder in der NDR-Info-App finden.